Horst Gungel liest aus seinem ersten Buch über Jesus mit dem Titel Jesus, die erste Reise nach Indien, das sechste Kapitel. Es trägt den Titel Bei den Essenen. In der Bibel finden wir keinerlei Hinweis auf das, was zwischen dem 12. und dem 30. Lebensjahr von Jesus passierte. Es gibt keine schriftlichen Belege für das, was in dieser Zeit geschah. Zwar gibt es Behauptungen, darüber legen Informationen beim Papst im Vatikan. Ob das stimmt, weiß man aber nicht. Ich habe aufgrund vieler verstreuter Belege und Hinweise und Berichte versucht, herauszufinden, was Jesus zwischen seinem 12. und seinem 30. Lebensjahr erlebte. Dies ist dementsprechend eine nicht gesicherte Lebensbeschreibung und damit mit Vorsicht zu genießen. Allerdings ist auch die gesamte Bibel, das Alte wie das Neue Testament, mit mindestens genauso großer Vorsicht zu genießen. Mit anderen Worten, ich behaupte, der Wahrheitsgehalt dieses Buches, meine Geschichten über Jesus, ist nicht kleiner als der Bibel. Ich bin davon überzeugt, dass das, was ich hier beschreibe, so oder so ähnlich stattgefunden hat. Das zeigen mir alle meine Nachforschungen. Und schließlich ist es ja so, dass Jesus irgendwo das gelernt haben muss, was er später machte. Das, worüber die vier Evangelisten in der Bibel, wenn auch ziemlich falsch, berichten. Nach dem mehrtägigen Aufenthalt von Jesus bei den Schriftgelehrten im Tempel in Jerusalem, arbeitete er noch für kurze Zeit in Josefs Zimmermannsbetrieb mit. Er hatte sich fest vorgenommen, die Essene zu besuchen. Danach wollte er vielleicht auch noch zu den Therapeuten, je nachdem, was sich in der Zeit bei den Essenern herausstellte. Das Reisen kannte Jesus schon von dem Besuch des Passafestes in Jerusalem. Er wusste zwar nicht genau, wo die Essener wohnten, aber Sekundus hatte erzählt, dass er beim Besuch seines Onkels 3 Tagesmärsche von Jerusalem aus unterwegs war. Also beschloss Jesus, zunächst nach Jerusalem zu gehen. Diesen Weg kannte er bereits. Dort wollte er Sekundus aufsuchen und sich von ihm den Rest des Weges erklären lassen. Um seine Ernährung machte sich Jesus keine großen Sorgen. Er konnte sich von Früchten am Wegesrand ernähren. Außerdem kam er an Orten vorbei, wo die Leute immer interessiert waren zu hören, was anderswo geschah. Die Menschen waren gastfreundlich, ein Stück Brot fiel immer für ihn ab. Mitunter wurde er auch eingeladen, den Brei oder die Suppe mit ihnen zu teilen. Das Wiedersehen mit Sekundus in Jerusalem war eine reine Freude. Der junge Rabbiner war stolz darauf, diesen vielversprechenden, klugen Jüngling einen guten Tipp für seine weitere spirituelle Entwicklung gegeben zu haben. Und er beschrieb ihm jetzt genau den Weg nach En-Gedi. En-Gedi war eine Oase unweit des Toten Meeres. Dort lebten die Essener. Eine Oase ist eine Wasserstelle in der Wüste, wo etwas Landwirtschaft möglich ist. Er sollte dort nach Nikodemus, dem Onkel von Sekundus, fragen. So machte sich Jesus am folgenden Tag auf den Weg. Am Nachmittag des 3. Tages erreichte er En-Gedi und fragte nach Nikodemus. Oh, Nikodemus, suchst du? Hast du ein gesundheitliches Problem? Warum suchst du denn unseren großen Heiler? War die Antwort. Es ergab sich tatsächlich, dass ausgerechnet Nikodemus der beste Heiler dieser besonders heilkundigen Gemeinschaft war. Was für eine Freude, einen solch klugen Jüngling zu Besuch zu haben! Mit diesen Worten begrüßte Nikodemus den Jesus, denn der Nikodemus hatte eine ausgezeichnete Menschenkenntnis. Und er sagte: Lass mich raten, Sekundus schickt dich, weil du einen besonders kritischen Verstand hast und Schwierigkeiten mit dem hast, was im Tenner steht. Und da bist du bei uns genau richtig. Natürlich freute sich Jesus über diesen herzlichen Empfang. Am ersten Tag erhielt er eine Einführung in die rituellen Waschungen, die dieser Sekte sehr wichtig zu sein schienen. Die Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft trugen weiße Kleidung. Beides schien Jesus etwas übertrieben, aber er war hierher gekommen, um zu lernen und nicht um zu kritisieren. Wesentlich besser fand er die Tatsache, dass es kein Geld gab. Man kann nicht zwei Herren dienen, dem Mammon und Gott, sagt ihm Nikodemus. Mit Mammon meinte er Geld. Wie wahr das ist, sagte sich Jesus. Das werde ich mir merken und zur gegebenen Zeit weiter sagen. Aber es war nicht nur das Verhältnis zum Geld, sondern zu jedwedem Besitz, das dem jungen Jesus gefiel. Es gab praktisch kein Privateigentum. Beim Eintritt in die Gemeinschaft wurde der gesamte Besitz, den nannte man Hon, an die Gruppe abgetreten. Und dieser wurde von einem der Brüder verwaltet. Die nannten sich dort alle Brüder. Dieser Verwalter, der wurde von der Gruppe gewählt. Und wo immer Essener lebten, bildeten sie solche Bruderschaften. Zu dem abgegebenen Besitz zählte aber nicht nur alles materielle Vermögen, einschließlich des Viehs, sondern auch Koa und Daat, zwei Worte, die auch für Jesus neu waren. Zum Koa gehörte auch die eigentliche körperliche Arbeitskraft, einschließlich der Erträge durch Lohnarbeit. Das wurde also an die Gemeinschaft abgetreten. Der Daat war praktisches Wissen und Sachkenntnis, also die wesentlichen Grundlagen des Lebenserwerbs von Schriftkundigen, Handwerkern, Ärzten oder Lehrern. Diese Überschreibung des ganzen Besitzes dürfte allerdings erst nach einem Probejahr erfolgen, in dem sich der Anwärter bewähren musste. Jesus fand es einerseits imponierend, andererseits war ihm klar, dass er sich hier nicht dauerhaft binden wollte. Das war ein sehr effektiver, selbstloser Lebensstil, aber sicher nicht das spirituell Höchste, was es zu erreichen gab. Er nahm sich vor, nach spätestens einem Jahr, also vor der Überschreibung seiner Arbeitskraft und Sachkenntnis, weiterzuziehen. Vermutlich zu den Therapeuten, wie er damals annahm. Und er sagte: Das ist alles hier sehr neu für mich und imponiert mir sehr. Aber nur eines wundert mich, ich sehe kaum Frauen. Nikodemus erläuterte dem jungen Jesus auch hier die Regel der Essener. Wie es geschrieben steht und vom Lehrer der Gerechtigkeit gelehrt wurde, hat Jahwe die Menschen ausschließlich für die Ehe geschaffen, für die Ein-Ehe. Wenn eine Frau stirbt, darf der Mann keine andere Frau ehelichen. Männer werden bei uns meist mit 20 Jahren verheiratet. Bei den Frauen ist das schon ab dem 12. Lebensjahr möglich. Der Geschlechtsverkehr ist nur zum Zwecke der Zeugung zulässig. Dafür gibt es genaue Regeln hinsichtlich der Zeit, die nach der Geburt verstreichen muss, hinsichtlich der Menstruation und anderem. Daher ist der Geschlechtsverkehr meist nur ein- bis zweimal im Jahr zulässig. Die meisten Frauen werden leider nicht älter als 25 Jahre, denn ganz viele sterben am Kindbettfieber. Es tötet leider die meisten trotz unserer medizinischen Bemühungen schon bevor sie 30 Jahre sind. Daher leben wir die meiste Zeit ohne Sex. Das ist auch gut so, denn Begierde ist von Übel. Das Entscheidende ist, für uns ist Liebe keine Sache der Begierde zwischen Mann und Frau. Eine Liebe ohne Begierde versuchen wir allen Wesen gegenüber. Das ist auch der Grund, warum wir auf Fleischgenuss verzichten. All das schien Jesus teilweise sehr imponierend, teilweise aber auch merkwürdig. Dass Liebe etwas anderes sein muss als geschlechtliche Gier, fand Jesus richtig. Die nicht selbstsüchtige Liebe allen Wesen gegenüber schien ihm auch der richtige Weg. Manches fand er aber auch etwas überzogen. Die Essener glaubten offensichtlich wörtlich, was im Tanach stand, und befolgten die Regeln dieses Lehrers der Gerechtigkeit. Jesus fragte Nikodemus daher: Sag mal, wer ist eigentlich dieser Lehrer der Gerechtigkeit, dem ihr folgt? Und der Nikodemus erklärte ihm: Also der Lehrer der Gerechtigkeit lebte vor ungefähr 150 Jahren. Einst war er der Hohepriester von Jerusalem. Dann jedoch kam ein böser Diktator und der Lehrer der Gerechtigkeit musste nach Damaskus fliehen. Er nahm alsdann Kontakte zu allen jüdischen Organisationen auf. Er wusste, dass Jahwe zunächst alle zerstreute Menschen aus den Stämmen der Israeliten im Heiligen Land zusammenführen wollte. Leider gab es dagegen einigen Widerstand, aber immerhin kehrten 7 Gruppen zurück. Er gründete dann die Essenische Union. Vor 120 Jahren verstarb der Lehrer der Gerechtigkeit, aber wir bewahren hier sein Erbe. Jesus wollte auf jeden Fall für einige Zeit bei dieser recht strengen Gemeinschaft verweilen, um in deren Heilkünste eingeweiht zu werden. Aber ihm war klar, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass es sich dieser Gemeinschaft lebenslang anschloss. Er schien aber genau beim richtigen Mann angekommen zu sein, bei Nikodemus, dem besten Heiler. Jesus wusste auch schon, wie er sich dafür erkenntlich zeigen konnte. Er sagte: Nikodemus, das Dach deiner Hütte ist schäbig. Es schützt weder richtig vor Regen noch vor Sandstürmen. Auch die Balken sind morsch. Was hältst du davon, wenn ich morgen beginne, dir ein neues Dach zu bauen? Du musst nämlich wissen, ich habe eine Lehre als Zimmermann gemacht. Nikodemus war darüber hocherfreut. Dieser Jüngling war gekommen, weil er etwas suchte, weil ihn nach Religion und Spiritualität dürstete. Und weil er, da war Nikodemus sicher, an seinem Wissen über die Heilkunst interessiert war. Aber Jesus fragte nicht, was er bekommen würde, sondern bot an, was er geben konnte. Genau wie bei uns Essenern, freute sich Nikodemus. Am nächsten Morgen begann sich Jesus an die Vorarbeiten zur Erneuerung des Dachs zu machen. Es musste zunächst Holz gesucht, Balken geschnitten, Latten erzeugt werden, bevor es an die eigentlichen Dacharbeiten ging. So arbeitete Jesus vormittags als Zimmermann und ging nachmittags in die Lehre der Heilkunst. Und was er dort alles lernen konnte. Die meisten Krankheiten, so erfuhr er, waren nämlich nicht allein körperlicher Natur. Sie hatten vielmehr ihren Ursprung zu gleichen Teilen in der Seele. Diese konnte sowohl in der Kindheit Schaden genommen haben, als auch später von Dämonen in Besitz genommen worden sein. Was er lernte, war also zum kleinen Teil nur Kräuterkunde, zum größeren Teil die Behandlung seelischer Ursachen und der richtige Umgang mit Besessenheit von allerlei Dämonen. Jesus blieb ein Jahr lang bei den Essenern. In dieser Zeit lernte er viel darüber, im äußeren Verhalten der Menschen ihre seelischen und geistigen Probleme zu erkennen und wie man damit umging. Neurosen mussten geheilt, Dämonen mussten ausgetrieben werden. Aber für noch etwas interessierte sich Jesus, der nie die Absicht gehabt hatte, sein ganzes Leben in Gedi oder anderswo bei den Essenern zu verbringen. Er wollte etwas über andere spirituelle Zentren erfahren. Also fragt er, ob Nikodemus oder einer seiner Brüder etwas von den Therapeuten oder dem Erleuchteten, den sie verehren, wussten. »Ach ja, die Therapeuten«, antwortete Nikodemus, »die leben von hier aus im Westen, im Land Ägypten. Sie verehren in der Tat einen Mann, den sie als Erwachten bezeichnet, ja, als Erwachten, nicht als Erleuchteten. Mir ist zwar nicht klar, worin der Unterschied zwischen Erleuchtung und Erwachen bestehen soll, aber sie nennen ihn den Erwachten. Vom vierstufigen Verfahren für die Heilung körperlicher und geistiger Krankheiten hast du ja von Secundus schon gehört. Allerdings ist Ägypten sehr groß. Ich kann dir nicht sagen, wo du dort suchen musst. Am ehesten dürfte man es in Alexandria wissen. Das ist allerdings etwa 50 Tagesmärsche von hier. Von da bis zu den Therapeuten ist es möglicherweise noch einmal so weit. Aber ich weiß von einem Mann aus der großen Stadt Antioch, dass irgendein Großkönig aus dem Osten die Lehre dieses Erwachten durch einen Botschafter nach Antioch bringen ließ. Was jetzt daraus geworden ist, weiß ich allerdings nicht. Antioch, so wusste Jesus, war damals die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien. Syrien grenzt an Palästina. Das muss, sagte er sich, näher sein als Alexandria. Sowohl was die Therapeuten anging, als auch diese Botschaft in Antioch, war es fraglich, ob er sie überhaupt finden würde. Sollte er aber dann tatsächlich gezwungen sein, weiter in dieses Reich eines Großkönigs im Morgenland zu gehen, dann hätte er in Antioch schon einen Teil der Strecke zurückgelegt. Alexandria hingegen lag in der entgegengesetzten Richtung. Außerdem, wenn er Richtung Antioch ging, könnte er auf dem Weg nach Syrien kurz in Nazareth bei seinen Eltern vorbeischauen. Das lag praktisch auf dem Weg. Der Entschluss von Jesus war gefasst. Sein nächstes Ziel war Antioch. Wie geplant ging er zunächst nach Nazareth, wo er seine Eltern nach einem Jahr wieder traf. Bei seinem Abschied hatte er nur davon gesprochen, nach Jerusalem und zu den Essenern zu gehen, die dort in der Nähe wohnten. Und seine Eltern hatten geglaubt, er würde höchstens einen Monat weg sein. Natürlich hatten sie sich inzwischen Sorgen gemacht. »Ach, da bist du ja endlich wieder, mein geliebter Sohn«, sagte Maria. »Hast du gefunden, was du gesucht hast?« Und auch Josef freute sich zu früh. Er sagte: »Wie gut, dass du da bist. Die Balken sind mir jetzt allein zu schwer. Da kann ich einen starken Jüngling gebrauchen.« Auch dürfte bei dieser Gelegenheit wieder die Anbahnung einer Ehe für Jesus Thema geworden sein. Doch Jesus enttäuschte die beiden. Er sagte: »Liebe Eltern, meine Suche ist noch nicht zu Ende. Ich muss weiter. Ich bin nur vorbeigekommen, damit ihr ein Lebenszeichen von mir habt, damit ihr euch nicht sorgt. Jahwe ist mein Begleiter, er schützt mich. Ich aber muss weiter nach Antioch, eventuell anschließend noch ins Land eines Großkönigs im Osten. Es kann gut sein, dass ich Jahre weg bin. Ich habe mir aber vorgenommen, dereinst wiederzukehren. In den Tempeln hier verbreitet man, wie ich inzwischen weiß, ein falsches Bild von Jahwe. Kann es aber etwas Besseres geben, als Jahwe so zu sehen, wie er wirklich ist? Ich will dies der Welt verkünden, damit sein Segen über alle Menschen in Judäa kommt. Das sagte Jesus. Judäa war damals das Gebiet in Palästina, in dem die Juden wohnten. Also blieb Jesus nur eine einzige Nacht im Haus seiner Eltern. Das Geld, das sie ihm mitgeben wollten, lehnte er ab. Er sagte, ich mache es wie die Vögel. Ich vertraue darauf, dass der Vater im Himmel für mich sorgt. Einzig das neue Gewand, der neue Umhang, die neue Robe, die ihm seine Mutter gab, nahm er an und ließ dafür das weiße Gewand, das er bei den Essenern getragen hatte, zurück. Es war zu empfindlich für seine nächste große Wanderung, die nach Antioch. Davon erfahrt er dann im nächsten Kapitel.